Es ist auf alle Fälle eine Lawine an neuen Handelsgütern, die hier zu den Endverbrauchern kommen, auf die Europa im Prinzip nicht vorbereitet zu sein scheint.
Vorsicht heiß. Der Profil Klima Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christina Hiebtmeier.
Und ich bin Franziska Tschugan.
Wir feiern heute ein kleines Jubiläum, nämlich unsere 80. Folge. Und aus diesem Anlass dachten wir uns, wir gönnen uns ein kleines Facelift. Wir haben ein neues Logo, weil wir der Meinung sind, dass ein Eisbär auf einer schmelzenden Eisscholle als Sinnbild nicht mehr taugt. Denn die Klimakrise ist mittlerweile schon viel näher gerückt. Wir haben auf Grün als Farbe der Hoffnung gesetzt, schließlich wollen wir vor allem auch Lösungen für die Klimakrise aufzeigen. Außerdem haben wir einen neuen Namen. Vorsicht heiß! So heißt der Profil Klima Podcast ab jetzt. Jeden zweiten Sonntag laden wir uns Gäste ein, die etwas zu sagen haben. Vom Wissenschaftler über die Nachhaltigkeitsexpertin, vom Industrieboss bis zur Politikerin, vom Almbauern bis zur Meteorologin. Wir reden mit allen, so auch heute.
Wer hin und wieder auf Social-Media-Plattformen unterwegs ist, dem können die Werbebanner von Shein und Temu, die super günstige Kleidung anpreisen, kaum entgangen sein. Manch einer mag sogar schon ein solches Schnäppchen bestellt haben. Die beiden chinesischen Online-Händler liefern täglich 4.000 bis 5.000 Tonnen Waren aus. Allein in Deutschland sollen Schätzungen zufolge jeden Tag 400.000 Pakete ankommen. Hinsichtlich Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit ist das eine Katastrophe. Aber auch für den europäischen Handel, der hier unmöglich mithalten kann. Vor allem, weil sich die fernöstliche Konkurrenz recht geschickt um Zoll- und Konsumentenschutzregeln drückt. Wie sie das macht, welche Folgen das hat und wie man das verhindern könnte, darüber reden wir mit unserem heutigen Gast. Er ist Experte für Recycling und Geschäftsführer des Entsorgungs- und Verwertungsunternehmens Reclay Österreich. Herzlich willkommen, Christian Abel.
Guten Tag.
Herr Abel, der Boom von Temu und Shein hat erst Ende vergangenen Jahres eingesetzt. Zumindest haben es wir da erst so richtig registriert. Wo kommt denn das plötzlich her?
Ja, also Temu gibt es ja tatsächlich erst seit 3 Jahren. Da hat Temu angefangen, offensichtlich mit einer guten Portion Startkapital aus China loszulegen und wirklich auch den Weltmarkt für sich zu entdecken. Shein gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger. Zumindest haben wir als Unternehmen mit Shein auch schon in Frankreich zu tun gehabt, wo sich Shein durchaus auch schon um die eine oder andere Verpflichtung kümmert. Und Temu ist eben mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit jetzt im Nachhinein dazugekommen. Der Trend chinesischer Online-Händler in kleineren Ausmaß, den gibt es eigentlich schon länger. Und ich sage immer gern dazu, dass Temu und Shein sind jetzt die prominenten Vertreter einer neuen Art, die wirklich es geschafft haben, nach AliExpress jetzt in den Markt reinzukommen und wirklich für Furore und sehr viel Aufmerksamkeit zu sorgen.
Vielleicht klären wir mal ganz Grundsätzliches. Warum sind die Waren auf diesen Online-Plattformen denn so wahnsinnig billig? Wie können die das schaffen?
Ja, also grundsätzlich wird wahrscheinlich sehr billig produziert werden. Das heißt, beide Plattformen bedienen sich der Produktion in China, in Fernost, fassen diese Waren dann nach der Bestellung relativ schnell zusammen in großen Sortierzentren, wo diese Waren dann sortiert, abgepackt und dispatched werden. Das passiert ja meist mit Flugzeug und Direkttransport. Ja, das ist ja das erste Mal, dass wir das sehen. AliExpress schon viel länger im Markt, hat ja noch sehr viel auch mit Schiffscontainern gemacht, entsprechend längere Lieferzeiten gehabt, dass das mit Flugzeugen und in den mehr oder weniger die Direktvermarktung nach Europa und auch in die USA kommt. Das ist etwas Neues. Ob sich das von der Kalkulation her wirklich ausgeht, da mag man auch zweifeln dran, aber es geht sicher auch darum, um den europäischen Markt einmal so richtig, salopp gesagt, aufräumen zu wollen, viele Kunden zu bekommen. Und vielleicht geht es ja dann im Nachhinein auch ein bisschen hoch mit den Preisen, aber das können wir nicht entscheiden. Das werden wir sehen.
Wo produzieren denn die? Kommt das auch die Ware direkt aus China oder lassen die auch in Vietnam oder sonst wo in den Ostländern produzieren?
Das kann ich Ihnen jetzt so nicht im Detail beantworten. Es ist so, dass es sich eigentlich um Marketplaces handelt, die von vielen, vielen Hunderten, Tausenden Produzenten die Materialien, die Produkte auf der Plattform online stellen, vermarkten und dann entsprechend auch vertreiben. Aber die produzieren im Grunde eigentlich nicht selbst. Also wo genau das Material herkommt, kann ich nicht sagen. Da kann ich mich auch nur auf diverse Medienberichte berufen, um hier zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Und also soweit ich gehört habe, sind auch oft die Bilder der Produkte von künstlicher Intelligenz generiert. Das heißt, es geht alles so schnell, dass die Modestücke oder auch die einzelnen Produkte gar nicht fotografiert werden, sondern dass das tatsächlich schon mit Artificial Intelligence vermarktet wird, auf die Plattform gebracht wird und dann auch relativ schnell gekauft und nach Europa kommt. Innerhalb von einer Woche bis 10 Tagen ist das dann beim Endverbraucher angekommen.
Apropos Endverbraucher und Verbraucherin, wer sind denn die KundInnen? Hat man da schon Überblick? Oder?
Also das sind solche Mengen, wenn man die kolportierten Zahlen jetzt liest, dass ich glaube, es ist in vielen Wohnzimmern völlig egal, mit einem guten Durchschnitt bestellt wird bei diesen Plattformen, weil es in vielen Bereichen einfach billig ist, komfortabel wahrscheinlich. Und es wird auch dort sehr viel Werbung getan. Also ich erlebe selbst, wenn man irgendetwas sucht und im Internet eingibt, kommt meistens in letzter Zeit als erstes Temu mit einem Produkt, das vom Look and Feel relativ vergleichbar ist mit dem, was man herkömmlicherweise auch suchen würde, nur zu einem wesentlich besseren Preis.
Wir haben gelesen, dass Shein und Temu angeblich Kugelschreiber zerlegt und in verschiedenen Paketen verschicken soll, um den Zoll zu umgehen. Stimmt das?
Also es gibt das Gerücht, dass die zollfreie Grenze bis zu 150 Euro durch genau solche Tricks auch unterwandert werden soll. Es gibt auch die Dementis gegenüber den Medien, die man hört von den Unternehmen. Kugelschreiber weiß ich jetzt nicht, die wären ohnehin vielleicht nicht immer im Wert so weit oben. Es gibt andere Geräte, Elektrogeräte, die sicher im Wert teurer sind. Das hört man. Man weiß auch, dass die Zollbehörden durchaus in den Einflugschneisen, wo dieses Material nach Europa gelangt, auch teilweise überfordert sind, ob einfach der Anzahl der Pakete. Also ich glaube, so richtig im Detail ist es schwer nachzuvollziehen, was hier wirklich passiert. Aber es ist auf alle Fälle eine Lawine an neuen Handelsgütern, die hier zu den Endverbrauchern kommen, auf die Europa im Prinzip nicht vorbereitet zu sein scheint.
Da kommen ja dann auch eine Unmenge an Verpackungsmaterial zusammen. In Österreich gilt seit 2023 die Verpackungsordnung. Sie regelt, wie Verpackungen hergestellt, verwendet und entsorgt werden dürfen oder müssen. Jedes Unternehmen muss für das Recycling aufkommen. Wie geht das denn in der Praxis jetzt bei normalen Unternehmen, mal abgesehen von diesen beiden?
Dieses angesprochene Prinzip der Herstellerverantwortung, das wir in Europa in vielen Bereichen pflegen, das in vielen Gesetzgebungen auch integriert ist. Das haben wir in Österreich für Verpackungen schon seit Beginn der 90er Jahre. 2023 wurde hier, wie schon so oft zuvor, wieder etwas erneuert. Es gibt in Österreich eine neue Art, wie wir die Sammlung, die Erfassung der Wertstoffe durchführen. Und da werden einfach gewisse Dinge angepasst. Aber vom Prinzip her muss schon seit über 30 Jahren in Österreich der Hersteller oder wie wir es technisch ausdrücken, der Inverkehrsetzer, also jener, der das Produkt in den Markt bringt, für die Entsorgung der Verpackung aufkommen. Und genau da haben wir das Problem mit diesen neuen Händlern, mit diesen neuen Online-Händlern, die in diesen Markt hereindrängen, dass es sehr schwierig ist, diese zu kontrollieren.
Genau, wie funktioniert es denn jetzt ganz normal bei normalen Händlern aus Europa?
Also aus der Vergangenheit kommend hat ein Hersteller eine Niederlassung in einem Land oder einen Handelspartner, mit dem er Produkte verkauft. Dadurch hat man natürlich schon eine Handhabe darauf, weil in jedem Land kennt man die, die da sind und die auch etwas verkaufen und vertreiben. Also man hatte das schon ganz gut im Überblick. Auch dort gibt es immer wieder eine Dunkelziffer, aber im Prinzip ist das doch durch die bestehenden Systeme, auch durch den Zoll und andere Informationsquellen ganz gut zu handhaben gewesen. Was heute neu ist, sind sozusagen diese, wieder technisch ausgedrückt, die Fernabsetzer, die keine Niederlassung haben, die vielleicht auch keinen Handelspartner haben, sondern die direkt an den Endkonsumenten liefern über einen Marketplace, also über eine Online-Plattform, wie es zum Beispiel auch Temu darstellt. Und da ist es schwierig, dann derer handhaft zu werden und auch entsprechende Konsequenzen dann auch geltend zu machen, sollte hier nicht dem Gesetz entsprechend gehandelt werden.
Die Strategie von Shein und Temu scheint recht klar zu sein. Beide Firmen liefern direkt aus China, lassen die Ware eben, wie Sie gesagt haben, bis zur Wohnungstür in Wien, New York oder Rio de Janeiro liefern. Zwischenhändler gibt es eben nicht, ebenso wenig wie Logistikzentren und Lagerhäuser. Ware, die zurückgegeben wird, wird direkt vernichtet, was ja inzwischen auch nicht mehr legal sein dürfte. Wie umgehen die das konkret, diese ganze Verantwortung für ihre Produkte? Also indem sie einfach nicht greifbar sind?
Also sie können das relativ einfach umgehen, nicht in allen europäischen Ländern. Es gibt schon Länder, die hier entsprechend eingeschritten sind, aber Österreich ist ein gutes Beispiel. Wenn wir jetzt bei den Verpackungen bleiben, im Bereich, in dem wir tätig sind und wo wir sehr gut in der Lage sind, normalerweise auch zu monitoren, was am Markt passiert. Es ist bei diesen Online-Marketplaces einfach unmöglich, nachzuvollziehen, woher das Material kommt, woher die Produkte kommen und an wen sie verkauft werden. Das heißt, wird der Marketplace nicht in die Pflicht genommen, hier entsprechende Nachweispflichten zu erfüllen, dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit für uns nachzuvollziehen, was hier in der Realität passiert.
Und der Marketplace wäre Temu oder Shein?
Im Prinzip wäre Marketplace Temu oder Shein. Wir kennen andere Marketplaces wie Amazon schon viele, viele Jahre. Auch die mussten alle diese Verpflichtungen erfüllen über die Zeit. Ich glaube, da hat man sehr viel auf sich genommen, um in den Ländern compliant zu sein. Und dasselbe wird jetzt auch bei Temu und Shein sein. Und wie gesagt, das ist halt nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch viele andere, die nicht verschiedene Namen haben, nicht so groß sind und eigentlich im Prinzip dasselbe tun, als Marktplätze im Internet stehen und die entsprechenden Verpflichtungen nur dann erfüllen, wenn sie auch kommuniziert, umgesetzt und auch kontrolliert und dann auch konsequent verfolgt werden.
Sie haben es gerade gesagt, es gibt da Staaten, offenbar sogar in der EU, die das schon erfolgreicher betreiben, dass sie denen da quasi ein bisschen die Schneid abkaufen. Haben Sie da ein, zwei Beispiele für uns?
Also es gibt, Frankreich ist ein gutes Beispiel, dort gibt es eine Registrierungspflicht seit Beginn 2023. Das heißt, da muss sich jeder einzelne kleine Verkäufer und wenn es jemand ist, der irgendwo in Fernost, lass mich salopp sagen, Socken strickt und ein paar Bar nach Europa schickt, muss sich bei dem Marketplace entsprechend registrieren. Der Marketplace muss ihm eine Nummer des französischen Systems, des französischen Rücknahmesystems, je nachdem, wo er sich anschließt, auch übermitteln, eine Registrierungsnummer, die auch in eine öffentliche Datenbank einfließt und dann darf erst das Produkt in Frankreich verkauft werden. Würde ein Produkt in Frankreich verkauft werden, das nicht so registriert wurde, dann droht diesem Marketplace, also nicht dem Unternehmen, das hier Socken strickt, sondern dem gesamten Marketplace, zum Beispiel Temu, ein Vertriebsverbot in Frankreich. Das heißt, das sind wirklich sehr einschneidende Konsequenzen, wo man gesehen hat, dass man sich wahrscheinlich anders, zum Beispiel mit ein paar tausend Euro Geldstrafen, wie es früher üblich war, einfach nicht helfen kann gegen Konzerne, die Milliarden umsetzen. Da ändert man dann nicht die Prozesse. Das heißt, Frankreich geht hier einen Weg voraus. In Deutschland gibt es das Ganze schon einige Jahre länger, die Registrierungspflicht. Und auch in Österreich wurde in einem Rechnungshofsbericht, der im Ende 2022 veröffentlicht wurde und sich mit dem Thema Kunststoffrecycling auseinandersetzte, den Behörden relativ klar auch ans Herz gelegt, sich um genau diese Themen anzunehmen. Das ist nur leider bis jetzt noch nicht passiert.
In Frankreich funktioniert es auch. Also da sind diese Plattformen jetzt besser unter Kontrolle.
Ja, also es gibt de facto keinen Fernabsetzer, lassen Sie mich bei dem furchtbaren Wort bleiben, der in Frankreich ohne diese entsprechende Nummer auch etwas verkaufen darf. Das ist dadurch unter Kontrolle gekommen. Und da gibt es sicher auch behördliche Kontrollen, ausreichend sogar. Da wurde auch an entsprechenden Institutionen aufgerüstet, um auch sicherzustellen, dass diejenigen, die es weiterhin auch versuchen würden, auch entsprechend ins Netz der Behörden gehen und mit Konsequenzen belegt werden.
Es ist natürlich total ärgerlich, dass Österreich da wieder mal säumig ist, aber andererseits wäre es nicht gut, das EU-weit zu regeln. Warum muss das jeder einzeln machen?
Ich glaube, es betrifft nicht nur die Themen des Recyclings, mit denen wir uns beschäftigen. Da gibt es viele andere Themen, die wir in Europa leider nicht in der Lage sind, gemeinschaftlich zu lösen. Aber klar, es gäbe viele, viele Punkte, nicht nur die Registrierungspflicht, nicht nur die Marktregelungen im Verpackungsbereich in Europa, die man hier harmonisieren könnte. Aber es ist noch nicht passiert und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich mache das jetzt auch schon über 20 Jahre in diesem Geschäft, was ich heute tue. Und ich hatte große Hoffnung, dass sich einiges in Europa tun wird, aber es ist bis dato eigentlich noch nicht wirklich viel in Richtung der Harmonisierung passiert. Man kann vielleicht als Beispiel hier anmerken, dass wir für Getränkeflaschen in Österreich ein Einwegpfandsystem einführen nächstes Jahr und dass rund um uns diese Systeme entstehen werden, dass aber jedes Land hier sein eigenes Süppchen kochen wird. Das heißt, es wird überall eigene Systeme geben, mit eigenen Kennzeichnungen und den ganzen Verwerfungen, wer welche Flasche wo zurückgeben kann, aber wir sind nicht in der Lage, ein europäisches System zu machen. Also wieso sollten wir das bei den Online-Marketplaces bekommen? Tut mir leid für meinen Pessimismus in dem Fall.
Aktuell sprechen alle über das Rote Meer, wodurch Piraten und militärische Konflikte der Schiffstransport massiv gestört wird. Für die Luftfracht, Sie haben es vorher schon gesagt, sind neuerdings eben Temu und Shein ein Riesenproblem. Gibt es da irgendeine Lösung in irgendeinem Land, von dem Sie wissen, dass das schon funktioniert, da irgendwie gegenzusteuern?
Hab ich noch nichts gehört. Also das ist ja tatsächlich durch die beiden Unternehmen jetzt relativ neu, dass man auch mit solchen Mengen an Luftfracht konfrontiert ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das noch nicht wirklich gut gehandelt werden kann. Also aus den Medien weiß ich, dass ja die größte Menge an Materialien über den Flughafen in Lüttich nach Europa reinkommt und dass dort die Behörden aus dem sprichwörtlich letzten Loch pfeifen, weil sie das Ganze nicht mehr handeln können. Aber wie sich das genau entwickelt hat über die letzten Monate und ob es da schon Tendenzen gibt, wie man das eindämmen könnte, darüber weiß ich nichts zu berichten, leider.
Gibt es eigentlich Zahlen, wie viele KundInnen es da in Österreich gibt? Wir haben vorher von 400.000 Paketen in Deutschland gesprochen. Diese Zahl kann man immer wieder wo finden. Gibt es für Österreich auch Schätzungen?
Wenn es in Deutschland 400.000 sind, ist zumindest in unserem Geschäft, sind es immer einfach der 10%-Anteil davon, da werden wir nicht so falsch liegen. Das ist eigentlich ein ganz guter Schlüssel, auch bei Abfallmengen umzurechnen und so wird es auch bei der Verpackung sein. Also es werden dann die 40.000 Pakete sein, die in Österreich ankommen und das ist schon eine beträchtliche Zahl. Also das macht uns schon hellhörig, weil natürlich dieses Material ja auch in Österreich dann entsorgt wird, das diese Produkte verpackt. Und dafür kommt momentan eigentlich niemand auf. Das heißt, die Konsumentinnen und Konsumenten zahlen das am Ende an der Kasse für das, was sie an europäischen Produkten einnehmen. Das ist dann eigentlich der große Skandal oder die Ungerechtigkeit, derer wir hier ausgeliefert sind.
Das heißt, dass Waren aus Europa in Europa, also regulär verpackte Waren, teurer werden.
Richtig, weil im Prinzip müssen Sie sich ja so vorstellen, die Entsorgung von all dem, was in Österreich in die Wertstofftonnen, in die gelben oder roten Tonnen geworfen wird. Dafür wird jährlich ein entsprechender Preis kalkuliert. Das kostet etwas, dafür will jedes Entsorgungsunternehmen natürlich fair bezahlt werden, dafür will jeder Sortierer, jeder Recycler fair bezahlt werden. Unter dieser Rechnung steht eine Zahl, wird jetzt mehr Material über diese Tonnen entsorgt, dann wird diese Zahl natürlich höher. Wenn aber immer nur dieselben dafür aufkommen müssen, dann wird für die einfach der Preis höher. Deshalb ist das eine Ungerechtigkeit, die es ganz dringend, die ganz dringend aufgeräumt werden müsste.
Was heißt denn das Ganze jetzt für Ihr Unternehmen? Wie spüren Sie das?
Ja, wir spüren das als Teil dieser Kette natürlich. Das heißt, wir merken zum Beispiel, dass die Kosten im Entsorgungsbereich eigentlich laufend steigen. Das heißt, wir müssen in unsere Kalkulationen, die wir wieder diesen Herstellern vorgeben, die hier alles den Gesetzen entsprechend abwickeln, müssen wir weitergeben zu einem gewissen Bereich und am Ende landet das wieder beim Konsumenten. Das heißt, diese Kosten gehen eigentlich seit Jahren sukzessive nach oben und tragen natürlich auch nicht unbedingt in einer Zeit mit einer hohen Inflation der Beruhigung bei. Man muss dazu sagen, das ist ein Teil. Es gibt auch noch andere Kräfte, die hier einwirken. Wir erleben in den letzten 24 Monaten beinahe schon einen massiven Verfall der Wertstoffpreise, auch in Europa. Das heißt, wir können Wertstoffe wie Papier, aber auch Kunststoffe nicht mehr zu Erlösen verkaufen im Markt, die es brauchen würde, um diesen Recyclingmarkt wirklich am Leben zu erhalten. Das heißt, das sind viele Faktoren, die es momentan nicht gerade billiger machen. Was wir als Unternehmen ganz konkret machen, ist, dass wir aktiv diese Unternehmen aus Fernost ansprechen. Das heißt, wir gehen gezielt auf diese Unternehmen zu, nachdem wir mit unseren Dienstleistungen ja nicht nur in Österreich, sondern in allen europäischen Ländern tätig sind. In einigen Märkten selbst Rücknahmesysteme, also selbst Verpackungsentsorgungssysteme betreiben, in anderen Märkten mit Partnern zusammenarbeiten. Und wir bieten dort eine relativ unkomplizierte, soweit es das Gesetz zulässt, Möglichkeit an, sich registrieren zu lassen, die entsprechenden Fees auch abzuführen und dann völlig compliant mit der lokalen Gesetzgebung im jeweiligen Land auch die Produkte verkaufen zu können. Aber es ist auch für uns schwierig, die zu erreichen alle. Entschuldigung, ja.
Ja. Genau, das wäre vielleicht auch eine Frage, wie erreicht man so einen riesen Marketplace
online. Viel online, ja, die Marketplaces können wir schon direkt ansprechen. Das heißt, das sind jetzt, wie wir aus den letzten Wochen wissen, keine Monster, die hinter denen sich keine Menschen mehr verbergen, sondern da gibt es auch europäische Teams, Mitarbeiter, die sich jetzt schon sukzessive der Sache annehmen. Und ich glaube, die Arbeit der Medien ist jetzt wichtig, um das Ganze auch wirklich in das Bewusstsein zu rücken. Und dann ist vor allem die Politik gefragt, um hier auch die Rahmenbedingungen anzupassen, um einerseits bestehende Märkte auch zu schützen und andererseits auch wirklich wichtiges Geld für das Recycling und die Kreislaufwirtschaft auch hereinzubekommen, die diese Unternehmen ja alle recht komfortabel dann mitnutzen in Europa.
Mit welchen Strafen haben denn die Händler hierzulande zu rechnen oder gehen die immer leer aus? Also können die einfach machen, was sie wollen?
Ja, es gibt Bagatellstrafen von ein paar hundert bis ein paar tausend Euro. Auch dort geht dieser Rechnungshofbericht von Ende 2022 doch hart ins Gericht, weil nicht einmal diese wenigen paar Euro entsprechend exekutiert werden. Das heißt, es werden zwar Strafen ausgesprochen, manchmal wird aber auch nicht bezahlt und es gibt auch nicht wirklich eine Rückverfolgung. Also das ist etwas, was wirklich dringend nachgebessert gehört in Österreich. Da sind wir auch entsprechend laut, auch den Behörden gegenüber. Wir hoffen doch, dass dem Ruf irgendwann mal nachgekommen wird, dass es hier wirklich auch eine Registrierungspflicht und dann auch eine entsprechende Konsequenz bei Verletzen dieser Registrierungspflicht dann auch wirklich geben wird.
Sie sagen, Sie sind da schon laut bei den Behörden. Zu wem konkret gehen Sie da? Wen betrifft das?
Also wir sprechen schon mit dem Bundesministerium für Klimaschutz. Also wir sind schon in Kontakt mit dieser Behörde, die ist auch zuständig für diesen Bereich, den wir geschäftlich abwickeln. Da gibt es eine eigene Spezialabteilung dafür. Das heißt, da haben wir eine gute Adresse, Dinge zu positionieren, die wir uns vorstellen. Und ja, manchmal braucht es einfach Zeit. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass es in einer Zeit, in der wir eine grüne Regierungsbeteiligung in Österreich haben, zu gewissen Dingen einfach schneller gekommen wäre. Aber Politik ist Kompromiss. Unter Umständen liegt es einfach daran, dass es halt eine gewisse Zeit dauert.
Nur für mein Verständnis, wenn Frankreich das jetzt zum Beispiel schon eingeführt hat, diese Registrierungspflicht, sind dort die Produkte dann teurer, wenn ich sie bestelle?
Da tue ich mir jetzt tatsächlich schwer, das habe ich nicht direkt verglichen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Temo für Frankreich andere Preise aufruft. Weil ich durchaus davon ausgehe, dass Temo in der Phase, in der sich das Unternehmen momentan befindet, versucht, massiv in diesen Markt hineinzukommen und vielleicht nicht jetzt den einen oder anderen Euro noch aufzuschlagen. Weil wenn man sich's wirklich im Detail ansieht, dann wird nicht so viel an Marge für Temo momentan überbleiben, für die Preise, die Dinge verkauft werden. Wenn man sich überlegt, dass damit eigentlich enorme Assets betrieben werden müssen, Anlagen, Sortieranlagen, Verpackungsanlagen, die das entsprechend abpacken. Flugzeuge müssen nach Europa fliegen in großer Anzahl. Das heißt, wenn die Skalierung noch nicht so groß ist, glaube ich, dass das derzeit ohnehin schwer darzustellen ist und dass es dann wahrscheinlich nichts ausmacht, ob in Frankreich eine Registrierungspflicht auch zu erfolgen hat. Und man muss auch sagen, die Tarife, die für diese Kleinst-Online-Händler, die über solche Marketplaces kommen, das sind ja viele, viele kleine, die betragen ja auch, das sind nicht so hohe Beträge, dass es jetzt sich massiv in den Kosten niederschlagen würde. Die Hürde, die wir dort eher sehen, ist der administrative Aufwand. Das heißt, wie einfach wird es den Unternehmen gemacht, sich wirklich registrieren zu lassen? Können sie das bei der Anmeldung auf einem Marketplace sofort auch online sich diese Registrierungsnummer holen, über einen etablierten Zahlungsdienstleister, PayPal, Alipay, was auch immer, die Zahlung abführen, dann machen das auch viele. Wenn man natürlich, wie in Österreich, und jetzt komme ich wieder dahin, eine notarielle Beglaubigung benötigt von einem Notar, vielleicht auch noch in deutscher Sprache, und man ist irgendwo aus einer chinesischen Region und hat eine kleine Produktionsstätte, dann wird das extrem kompliziert. Das heißt, wir schießen hier schon mit Kanonen auf Spatzen und könnten es uns echt leichter machen.
Das heißt, die Vorbilder gibt es, ne? Frankreich, Deutschland, genau. Da funktioniert das gut. Vielleicht hört uns ja das Klimaministerium. Ja,
man muss einfach Unternehmen, eine Generation, die auf Onlinehandel anspricht, auch online mit an Bord holen. Ja, wenn wir versuchen, mit analogen Mitteln diesen schnell wachsenden Markt in die Verpflichtungen reinzuholen, dann werden wir aller Voraussicht nach scheitern. Und da, glaube ich, sind wir einfach von Seite der Verwaltung, von Seite der Politik noch nicht so weit. Und deshalb ist es auch möglich, uns jetzt so dermaßen zu überrumpeln. Ja.
Jetzt hat ja immer geheißen, Amazon ist böse, am besten nicht bei Amazon bestellen. Das hat sich jetzt verändert, würden Sie sagen?
Scheint so, dass Amazon jetzt irgendwie ins Feld der Guten wechselt, wenn jetzt aus Fernost die Materialien hereinkommen, die Produkte zu uns nach Europa drängen. Ich muss sagen, Amazon bemüht sich schon seit geraumer Zeit, mit allem, was irgendwie geht, auch compliant zu sein in Europa. Also wir selbst haben Amazon in einigen Märkten als Kunden in unserem Portfolio und sehen in Amazon eigentlich ein Unternehmen, das immer sehr bemüht ist, auch alles entsprechend korrekt abzuwickeln. Ich sage immer extrem schwierig, weil durch Amazon, ja, da gibt es halt entsprechende Emotionen auch der lokalen Handelsunternehmen. Ich sage einfach, wir können die die Entscheidungen der Konsumentinnen und Konsumenten nicht beeinflussen. Am Ende treffen die Entscheidung, wo sie einkaufen. Und deshalb ist, ja, kommt wieder dahin, die Politik verpflichtet, die entsprechenden Rahmenbedingungen sicherzustellen. Weil wir werden, sofern wir das Internet nicht abschalten, und das wird schwierig, werden wir es nicht verhindern können, dass diese Unternehmen weiterhin nach Europa liefern.
Absolut, aber der Appell ist, glaube ich, gehört worden. Sie wollten noch was sagen?
Ich wollte vielleicht noch dazu sagen, dass wir natürlich auch in Europa derzeit massiv die Türe aufstoßen in diese Richtung, weil wir haben eine hohe Inflation. Wir haben Menschen, die sich wirklich viel nicht mehr leisten können. Und da ist es natürlich noch extra eine Chance für alle, die in Fernost sind und die billig produzieren können, jeden Weg zu nutzen, um die hart verdiente Wertschöpfung, die wir hier in Europa generieren, dann auch noch entsprechend abschöpfen zu können. Also da kann mein Appell nur noch einmal kommen und sagen, da muss man handeln, da muss die Politik handeln. Wir werden uns davor nicht wehren können. Wir sollten uns auch nicht abschotten dagegen, aber jeder muss nach den gleichen Regeln spielen. Und wenn jeder nach den gleichen Regeln spielt, dann spielt auch plötzlich Wirtschaftlichkeit fair mit. Und dann wird es auch nicht mehr so einfach sein, entsprechende Ungerechtigkeiten in den Märkten zu sehen.
Das ist ein gutes Schlusswort, Ihr Appell in allen Ohren. Danke fürs Kommen. Das war Christian Abel von Reclay Österreich. Wir freuen uns auf Ihr Feedback per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in 2 Wochen bei Vorsicht Heiß, dem Profil Klimapodcast.
Vorsicht Heiß. Der Profil Klimapodcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.